Hey Norderney, Tidentalk mit Wilhelm Loth und Ludger Abeln.
Hey Norderney, da sind wir wieder. Wir sind wieder da mit einer neuen Ausgabe dieser mega tollen Sendung, wenn man so will, oder besser gesagt Podcast. Da ist es ja heute unser Podcast. Hey Norderney, diesmal sind wir ganz, ganz, ganz nah an der Insel und natürlich auch im Wattenmeer, denn wir haben einen speziellen Gast, den stelle ich gleich vor, aber erstmal möchte ich natürlich auch Willem wieder begrüßen, den Co-Direktor von Norderney. Willem, moin, wie ist es?
Ja, hey Norderney, kann ich auch nur sagen, mit mir geht's super. Das Wetter war den ganzen April so gut wie schön. Ein paar Abstriche gibt es ja immer, also wir sind hochzufrieden. So darf es eigentlich für den Sommer bleiben.
Das hoffen wir natürlich, dass der Sommer dann genauso schön wird. Und ich habe ja wieder festgestellt, dass ich das letzte Mal auf der Insel war, am Festland regnet es, auf Norderney scheint die Sonne. Es ist irgendwie fast schon lyrisch. Ne? Aber auf der anderen Seite habe dann auf Insta bzw. Facebook wieder schöne Traditionen gesehen, die man an Ostern macht, so Eier trüllen und Eier bicken und so weiter. Wie war denn dein Ostern, Willem?
Gott, ich muss erst mal überlegen, Ludger, das ist ja alles schon so lange her. Ne? Man erlebt ja immer so viel auf der Insel.
Man wird ja auch älter und es ist ja immer das Gleiche eigentlich, obwohl das kann ja gar nicht sein auf Norderney.
Also erstmal kann ich bestätigen, dass das Wetter mal wieder sehr viel besser war über Ostern als am Festland.
Absolut.
Und als das, was der deutsche Wetterdienst dann immer prognostiziert. Also ein bisschen ärgerlich finde ich das ja. Auch immer, dass uns viel schlechteres Wetter unterstellt wird, als wir hier tatsächlich immer haben. Aber ich will jetzt im Podcast nicht springen, haben wir auch schon tausendmal drüber gesprochen, Ludger. Ja. Eiertrollern war ich persönlich nicht, aber am Ende des Tages war ich beim Osterfeuer. Das ist ja auch sehr traditionell.
Genau.
Und da war auch jede Menge los. Das Wetter war, wie gesagt, hat gehalten. Es war aber auch kalt und insofern war es gut, dass das Osterfeuer ordentlich Wärme abgegeben hat.
Das Problem ist, finde ich, man muss sich so doll drehen. Ne? Du kriegst Wärme von vorne, Kälte von hinten. Da musst du wie beim Grill dich wahrscheinlich immer einmal rumdrehen, dass du von allen Seiten schön warm bleibst.
Ja, dass die Röstaromaten dann auch gleich verteilt sind, Ludger. Ja.
Gut, wir kommen zu unserem Gast heute. Danke erstmal, Willem. Damit sind wir auch schon in der Sendung. Allerdings nicht in Ostern, sondern wir streben schon knallhart auf den Juni zu. Aber was immer ist, auf Norderney, um Norderney und überhaupt von einer sehr großen Weite gekennzeichnet, nämlich von Dänemark bis in die Niederlande, ist das Wattenmeer. Und jemand, der damit zu tun hat, und zwar sehr intensiv, den darf ich jetzt begrüßen. Das ist nämlich Peter Südbeck. Und Peter Südbeck leitet seit 2005 die Nationalparkverwaltung im niedersächsischen Wattenmeer. Schön, dass du da bist, Peter.
Ja, moin Ludger, moin Wilhelm. Schön, dass ich hier dabei sein darf.
Ja klar, ist ja interessant, weil es ist ja immer so, die Zuschriften, die kommen, die sagen ja doch immer, ja, Wattenmeer verstehen wir gar nicht richtig. Wie lange hast du gebraucht, um das Wattenmeer richtig zu verstehen, Peter?
Also er hat, glaube ich, zwei Ebenen. Die erste Ebene, die Begeisterung, die emotionale Ebene, das geht sofort. Man geht einmal ich komme aus der Vogelkunde, aus Ornithologie, man geht einmal auf den Deich und sieht 10, 20, 30.000 Vögel in der Luft. Das packt sofort. Da brauchst du nicht lange nachdenken.
20, 30.000?
Ja.
Auf einmal?
Ja, auch auf Norderney. Das ist ja gerade.
Unterschätzen wir das dann?
Immer. Ja. Das kann man auch. Das ist schon eine komplexe Sache, um da rauszufinden. Man muss wissen, wie es geht und wann geht. Die fliegen ja alle durcheinander und keiner weiß, was das soll.
Ja.
Das ist aber dann der zweite Punkt, zu verstehen, warum das so überhaupt, was das alles soll. Und wie das Wattenmeer insgesamt funktioniert, dass ja Millionen von Vögeln davon leben und sich darauf verlassen, im Grunde im Laufe der Evolution, dass da so ein Watt ist mitten auf dem Zugweg von 10.000 Kilometer, ja, das dauert schon ein paar Jahre. Und das ist auch nie zu Ende, nämlich weil, auch das gilt für unser Nationalpark, Veränderung ist alles. Das heißt, die Herausforderungen sind riesengroß, also nicht nur für uns Menschen und für den Erhalt des Systems, sondern eben auch für die Vögel.
Du hast gerade gesagt, 10.000 Kilometer, damit meinst du sicher die Flugroute, so aus der Arktis runter über Norderney bis dann nach Afrika, oder weil 10.000 Kilometer, so lang ist ja die Küste gar nicht.
Nee, genau, wir sind 10.000 Quadratkilometer Wattenmeer, aber die Distanz zwischen den Brutgebieten und Norderney ist 5.000 Kilometer und Norderney und den Wintergebieten ist auch nochmal 5.000 Kilometer, ungefähr natürlich. Und das macht 10.000 Kilometer. Und viele der Vögel, die jetzt bald oder unmittelbar jetzt zu uns kommen, die fliegen die halben Strecken, also diese 5.000 Kilometer nonstop. Und das Wahnsinn. Ist ja auch schon mal so eine Story, die man einem erstmal erklären muss. Wie kann ein kleiner Vogel, der vielleicht 200 Gramm wiegt, wie kann der 5000 Kilometer durch die Luft nur fliegen, tagelang, 65 Stundenkilometer?
So, und dann sag er, du hast die Frage ja schon gestellt, erklär doch mal, wie kann er das?
Also erstmal muss er den Weg wissen, das macht er mit den Sternen. Ja. Da muss er gute Bedingungen haben, der muss vollgefuttert, vollgefressen sein, kann man haben. Dafür gibt es das Wattenmeer. Und dann fliegt er los. Und der kann, und das ist wirklich das Geheimnis, der kann all das, was wir im Auto in Tank packen, kann der sich an den Körper als Fett packen. Der hat also ein Fettpolster, wenn man so einen Vogel in die Hand nimmt oder einen verunfallten Vogel mal aufsammelt, dann sieht man das richtig, der quillt über vor Fett. Gelbe Körperfett. Und das ist das Flugbenzin, das verbrennt er in der Luft. Und wenn der 5000 Kilometer später ankommt, dann ist das alles weg und man sieht nur den dunkel durchbluteten Muskel. Das heißt, er verflieht wirklich sein gesamtes Flugbenzin in der Luft.
Wahnsinn. Also Willem, das wär's doch jetzt, ne? Also, dass wir nicht
wir müssen fliegen lernen.
Genau, wir müssen fliegen lernen, ne?
Damit wir unseren Fett verbrennen. Also ja, es ist so. Also tatsächlich ist ja die Wattenmeerlandschaft eigentlich eine riesige Speisekammer für die Vögel. Und wir sind hier also nicht nur Gastgeber für viele Urlauber, sondern auch für viele Vogelarten.
Und wenn man das überlegt, was man jetzt so, was du schon gesagt hast, Peter, sich alles in den Tank packt, ne, das ist ja an Reichhaltigkeit kaum zu überbieten, was Touristen oder auch Einheimische mittlerweile ja als völlig normal empfinden, ist, wenn da Wasser nicht da ist, dann ist Ebbe, dann latscht man mal so ein bisschen raus. Mhm. Ich glaube, viele Leute wissen oder denken auch nicht permanent dran, dass das ja eigentlich dann der Meeresboden ist, auf dem wir dort rumlaufen. Und dass in diesem Meeresboden ja unendlich viele Arten und auch unendlich an Anzahl viele Tiere sich verbergen, die für diese, was du vorhin gesagt hast, da sind auch mal 30.000 Vögel in der Luft, dass für alle was dabei ist und es immer noch reicht.
Ja, das ist das Faszinierende, was man wirklich nicht sieht. Der Wattenmeer ist immer ein Lebensraum auf den zweiten Blick. Man guckt dabei bei Niedrigwasser rüber und das ist irgendwie, ja, Theodor Storm hat gärender Schlamm gesagt. Das ist also nicht was besonders Hübsches. Wenn man aber die faszinierenden Geheimnisse sich erschließt, wer da alle drin lebt in den obersten Zentimeter, das sind nur wenige Zentimeter, dann ist das schon begeistert. Das sind also Muscheln, das sind Schnecken, die teilweise in Häufigkeit von 100.000 auf einen Quadratmeter Schlickwatt, 100.000 Individuen. Nur die von Kleinstlebewesen, diese Schnecken sind nur ein paar Millimeter lang, aber die grasen einen Algen- und einen Bakterienrasen auf der Oberfläche ab. Und dieser Bakterien- und Algenrasen, der wird durch die Nährstoffe, die das Hochwasser mitbringt und dann auf der Oberfläche abgibt, werden die genährt. Das heißt, wir haben ja eine komplexe Nahrungskette, die eigentlich darauf ausgelegt ist, dass die Arten, die diesen Lebensraum, der zweimal am Tag trocken fällt, der damit auch warm und kalt wird, der Salz mit sich bringt und wieder abfließen lässt, der schafft das in extrem hoher Dichte. Und deswegen haben wir 50, 150 Wattwürmer, wir haben kiloweise Miesmuscheln und wir haben eben 100.000 Schlickkrebse oder Wattschnecken.
Also wenn ich barfuß am Strand laufe, dann habe ich eigentlich immer, unter jedem Schritt habe ich dann tausende von Tieren eigentlich unter mir, ohne es zu merken oder zu wissen.
Ja, das ist im Watt so, im Strand ist das auch so, aber da sind die noch kleiner. Da können wir die mit dem bloßen Auge gar nicht sehen, die sogenannte Sandlückenfauna. Also ganz skurrile, wenn man sich die ganz groß anguckt im Mikroskop, dann sind das so spacige Tiere. Aber die sind so klein, dass wir sie fast gar nicht mitkriegen. Also auch das ist eine Differenzierung bei uns im Nationalpark, dass auf der Strandseite eine andere Ökologie herrscht als in der Watt, im Watt selbst. Das Watt ist nährstoffreich und ist auch Tier und Tier, vor allem tierreicher. Pflanzen spielen keine große Rolle, wenn man die Mikroalgen, also Kleinstalgen, mal außen vor lässt.
Jetzt wollen wir mal kurz dazu kommen. Wir haben auch schon beim letzten Mal darüber gesprochen, wie Willem eigentlich auf die Insel gekommen ist. Und bei dir muss man ja sagen, du bist ja eigentlich auch, sage ich mal, ein Binnenländer. Und hast ja irgendwann dich dazu entschlossen, Diplombiologe zu werden und hast, glaube ich, auch hast du in Kiel studiert? Ich glaube in Kiel.
Ja, genau.
Ich habe Kiel studiert. Das heißt, war das von vornherein deine Liebe, dass du sagst, also ich finde das so faszinierend, ich möchte gerne mehr darüber erfahren, oder wieso bist du zu diesem Studiengang gekommen?
Also das fängt viel früher an. Jetzt ungefähr 50 Jahre her. Also da war ich so gerade 10 Jahre alt in dem Größenordnung, dass ich einfach durch Vögel am Futterhaus, Vögel in der Stadt, dann auch Vögel in den Mooren rund um Kloppenburg, meine Heimatstadt, dass ich einfach diese Faszination toller Vögel, der große Brachvogel im Walzgesang, das ist einfach was einen emotional enorm anspricht, was ich mir bis heute vorstellen kann, wie das damals am 1. Mai 1975 war. Und diese enge Bindung, die muss man aufrechterhalten und dann kommt ein Interesse dahinter. Was sind das denn alles verschiedene Vögel? Die Kohlmeise, die Möskersmücke, die Nachtigall, die wir bei uns im Garten hatten. Und dann hatte ich wirklich Glück, dass ich in dieser frühen Phase ja Lehrmeisterinnen und Lehrmeister hatten, die mich da einfach begleitet haben und die mir das gezeigt haben. Und dass man relativ früh, also zu Abiturszeiten, dass man dort eine ganze Menge kannte, was hier so rumfliegt und eine gute Grundlage hatte, daraus auch die Biologie zu machen. Also das, ja, das ist eben ganz wichtig, dass man da diese Basis legt. Für mich war das zum Beispiel in der Schule immer wichtig, wenn wir haben ja einen Klassenausflug nach Helgoland gemacht, Helgoland 9. Klasse, weiß jeder, der hier aus der Gegend kommt, was das bedeutet. Ja, was das bedeutete damals. Meine große Sorge war, dass
zweimal übergeben, ne? Ja, einmal auf dem Hinweg, einmal auf dem Rückweg.
Ja, genau.
Wenn man damit hinkommt.
Und ich wollte natürlich die besonderen Vögel von Helgoland auch noch sehen an dem Tag. Also das war rein sportlich eine ganz große Nummer, zu Langanna zu kommen und trotzdem die Kollegen und Freunde der Schule nicht in der Kneipe zu vergessen.
Ich meine, Wilhelm, dir geht das ja wahrscheinlich auch so. Und was mir immer auffällt, früher, wenn man mit dem Auto gefahren ist, dann hat es immer auf der Windschutzscheibe so klack, klack, klack gemacht. Viele Insekten waren da. Mittlerweile ist das relativ überschaubar. Ich weiß nicht, ich glaube, Peter, man kann das schon sagen, dass da ein Rückgang ist. Ist das dann auch gleichzeitig ein Rückgang in der Vogelwelt, weil die gar nicht mehr so viel zu fressen haben, weil die Umweltverschmutzung, die Düngung etc. dafür gesorgt haben, dass, sag ich mal, auch die Vögel jetzt nicht mehr so viel kommen, oder ist da Norderney oder sind die ostfriesischen Inseln auch wirklich eine große Ausnahme, dass da eben noch wirklich reichhaltig da ist?
Also das ist genau so. Ich bin so froh, in einem Nationalpark leben zu können, für einen Nationalpark arbeiten zu können, weil die Belastung, die Gefährdung der ganz normalen Landschaft, die hat ein solches Ausmaß angenommen, dass dieses Insektensterben auf der Autoscheibe, das wird ja nur sichtbar, wenn es massiv ist.
Richtig.
Und es fehlt ein massives Nahrungsangebot, es fehlt ein massives Blütenangebot und es fehlt natürlich auch, es fehlen die Vögel. Heute ist die Feldlerche ein Vogel des Nationalparks. Früher war die Vogel ein ganz normaler Vogel all unserer norddeutschen Landschaften. Das hat sich in den Jahrzehnten, die ich das so ein bisschen mitkriege, total gewandelt. Und deswegen ist der Klangteppich der Feldlerche im Norderneyer Osten auch akustisch etwas ganz Besonderes heute, was es früher überhaupt nicht war. Das hat sich enorm gewandelt. Und der Druck gerade in der Normallandschaft auf die Natur insgesamt, die ist wirklich sehr, sehr groß und das ist besorgniserregend.
Kannst du dich noch erinnern, Wilhelm, so früher, also wenn man dann gerade auf dem Land, da war ja noch nicht so viel los, außer dass man ein paar Trecker fuhr oder vielleicht mal das eine oder andere Auto. Aber ich habe das jetzt in diesem Frühjahr wieder erlebt, in meiner Heimat, bin ich mal ein paar Stunden spazieren gegangen, habe mich auf eine Bank gesetzt, wie viel Betrieb eigentlich, dass man das noch hört. Kannst du die noch auseinanderhalten, die ganzen Vögel? Oder war das früher nicht so dein Thema? Oder wusstest du, was ist eine Lerche, was ist eine Nachtigall, was ist eine Drossel, was ist ein Spatz?
Naja, ich gehöre ja noch zu der Generation, wo man dann in der Schule auch tatsächlich noch in die Natur ging. Heute haben sie ja immer Angst, dass irgendwas passiert unterwegs. Und dann ist ja immer so viel Sicherheitsaufwand.
Absolut, ja.
Dass man es fast schon sich nicht mehr traut. Aber das war auch so, dass wir in die Natur gehen mussten. Wir mussten Blätter sammeln, die zuordnen. Schnecken haben wir uns angesehen. In der Natur natürlich auch die Vögel. Und die Lehrer haben dann erklärt, also welcher Vogel singt, wie er aussieht, was der für spezifische Wiedererkennungsmerkmale hat. Und das hilft. Aber es ist eher das Gegenteil. Also wenn ich heute am Festland bin, also mal abgesehen von den großen Städten, ist auch auf den Dörfern schon wieder unglaublich viel los. Also jede Landstraße ist heute so dermaßen befahren. Also als Insulaner habe ich ja eh das Gefühl, also dass nur noch Autos auf der Straße liegen. Man ist
Wohnmobile.
Da ja natürlich auch ein bisschen verwöhnt und man hat ständig also den Eindruck, dass es immer mehr Autos werden. Ich weiß nicht, ob das nur gefühlt ist, weil man auf einer Insel lebt, aber mir ist das immer alles zu viel, too much, auch auf den Straßen, selbst auf den Dörfern. Also es gibt ja auch aufgrund der schlechten ÖPNV-Anbindung auf den Dörfern also kaum ein Haus, wo nicht mindestens 3 oder 4 Autos davor stehen, weil alle natürlich aufgrund der kritischen Mobilitätslage auch auf Autos angewiesen sind. Und jeder natürlich heute auch individuell unterwegs ist, keiner will mehr auf irgendwas warten. Ja, da hat sich schon eine Menge verändert, finde ich.
ist das, wenn Peter, du bist ja nun auch schon wirklich lange dabei und lebst ja an der Küste. Siehst du da den Druck auch im Binnenland größer als an den Küsten? Weil zum Beispiel auf den norddeutschen Inseln oder auch an der Küstenlinie im Prinzip das Wattenmeer wird ja gerechnet so aus den Niederlanden bis hoch nach Dänemark. Ist da noch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, ein Vogelparadies, dass sie da noch so ein bisschen entspannter sind? Weil ich glaube schon, dass Vögel auch auf den Stress, den Menschen schon an Land haben, auch reagieren.
Also erstmal ist es ja eine vielgestaltige Landschaft, die ist gut geschützt und die ist vor allen Dingen auch nährstoffärmer. Das ist in Begrifflichkeit von Natur wenig ein Vorteil, führt zu Vielfalt, führt zu Fülle. Mhm. Das ist der große Unterschied. Die Agrarlandschaft im Binnenland, die ist natürlich intensiv genutzt worden. Die Landwirtschaft ist ja auch total erfolgreich, aber natürlich auf Kosten von Natur. Deswegen ist das ganz deutlich zu spüren. Ich sage ja, wenn die Feldlöcher heute ein Nationalparkvogel ist, dass man den erst nach, ich weiß nicht wie viele Kilometern, erstmalig im Nationalpark hört, dann ist das auch ein Zeichen dafür. Also da hat sich enorm was gewandelt und die Bedeutung, die relative Bedeutung für die Natur, für Biodiversität, Artenvielfalt, sagen wir, des Nationalparks, die hat enorm zugenommen. Und das ist auch immer steigende Verantwortung für uns, dass wir das hier eben halten, weil es gibt keine Alternative mehr bei uns.
Es gibt ja auch Artenschutzprogramme, die man auflegen musste, um bestimmte Tierarten. Ich will jetzt nicht nur von Vögeln sprechen, weil du bist ja im Prinzip mit der Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer für alle Tiere sozusagen mitverantwortlich. Ist das bei anderen Tieren genauso? Wir haben jetzt das Thema Vögel zwar gehabt, aber bei den Säugetieren zum Beispiel, bei den Robben und so weiter und auch bei anderen Tieren ist das genauso, dass die im Prinzip diese Insel als Puffer brauchen, um mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen?
Naja, bei den Meeresäugern ist es ja so, dass sie quasi nur die Insel, die Küste hier haben und dann das freie Meer. Auch ja. Das freie Meer ist natürlich unter Druck. Aber dort hat sich eigentlich bei allen drei Arten, wir haben also hier den Seehund, die Kegelrobbe und den Schweinswal, eigentlich auch sicher durch die Schutzgebiete bedingt, aber auch durch andere Effekte, zum Beispiel zurückgehende Schadstoffe im Meer, dass wir hier gute Bestände haben. Also die Kegelrobbe hat so ungefähr bei uns den Nationalpark 2005, also als ich angefangen bin, wieder besiedelt und hat heute 600-800 junge Tiere jedes Jahr. Das ist eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte. Die war ein paar hundert Jahre ausgestorben. Der Seehundbestand ist auf hohem Niveau sehr zufriedenstellend. Und beim Schweinswal sehen wir es so, dass wir sogar innerhalb des Küsten, des Randmeeres, der Nordsee eigentlich einen Zuwachs bei uns haben, während es in anderen Bereichen eher stagniert oder zurückgeht. Also das sieht ganz gut aus, weil die Liegeplätze sind gut geschützt im Nationalpark. Die Kegelrobbe ist nur auf der Karanodplatte in großer Zahl, die absolut beruhigt ist. Und der Schweinswal profitiert, glaube ich, etwas von diesen von einer generellen Verfolgungsabnahme. Der wird da nichts mehr hinterhergegangen und auch die Fischerei ist vielleicht nicht mehr so intensiv, wie sie mal war.
Würdest du dann sagen, wenn du das so beschreibst, 2005, da gab es eine kritische Lage, dass sich auch durch die, Schutzmaßnahmen und die Programme, die ihr beziehungsweise auch die Landesregierung im Verbund auch mit anderen Bundesländern und der Bundesregierung aufgelegt habt, dass die dafür gesorgt haben, dass wir heute wieder mehr Tiere sehen im Wattenmeer, als das vielleicht 2005 oder davor gewesen ist? Oder sagst du, das täuscht nur?
Ja, das ist ja wirklich schwierig. Die Natur hat ihren eigenen Weg und jetzt wir als Menschen müssen da, glaube ich, so ein bisschen demütig zurückhalten. Wir versuchen, gut Schutz zu betreiben im Nationalpark. Wir versuchen auch zu fördern Artenschutzprogramme. Wir können vielleicht gleich nochmal zum Strandbrüter, das ist so ein gutes Beispiel, kommen. Aber am Ende entscheidet die Natur selbst. Also wir haben auch Beispiele hier. Die Kornweihe auf Norderney war wunderbar verbreitet. Wir wissen mittlerweile, warum sie nicht mehr da ist. Und wir wissen auch, dass wir nichts machen konnten, weil bei uns war das in Ordnung, aber im Winterquartier eben nicht. Das haben wir mit intensiver Artenschutzforschung rausgefunden, mit der Uni Oldenburg zusammen. Aber wir können halt die Vögel nicht festbinden und wir können auch, das funktioniert in aller Regel natürlich auch nicht.
Willem, ich meine, auch für eine Insel, nicht nur als Insel, als Lebensraum, sondern auch für eine Insel als touristischer Magnet für Menschen, die vielleicht auch sowas sehen wollen, ist es ja auch an den Inseln oder auch eben an Norderney zu sagen, da müssen wir mithelfen, da packen wir mit an. Es gibt ja auch, glaube ich, zumindest zu wissen, ja auch so eine Art Partnerschaftsvertrag, den nicht nur ihr habt, sondern auch andere Inseln. Aber vielleicht kannst du mir nochmal aufklären, weil eine Verantwortung ist ja auch von Seiten der Inseln da, dafür zu sorgen, dass dieses Naturgebiet für Tiere und Menschen gleichzeitig erlebbar bleibt.
Ja, das ist in der Tat so. Und unsere Nationalparkverwaltung ist da sehr, sehr vorbildlich. Ich glaube, die haben in Deutschland die meisten Partnerschaften generiert. Dazu kann aber Peter dann gleich mehr sagen.
Vielleicht die Norderneier, das weißt du ja,
glaube ich, am besten. Ne? Wir sind letztendlich Partner der ersten Stunde, kann man so sagen. Nicht nur als Insel, sondern auch mit den 7 ostfriesischen Inseln als Institution sind wir auch noch mal in einer Partnerschaft, weil wir der festen Überzeugung sind, und ich glaube, das haben wir auch alle sehr früh erkannt, auch die Nationalparkverwaltung, Tourismus und Nationalpark darf kein Gegensatz sein. Da muss man zusammen an einem Strang ziehen. Ich sage ja immer so schön, das ist der Ast, auf dem wir sitzen, da sägt man nicht dran rum, sondern da setzt man sich zusammen und überlegt gemeinsam, wie man also letztendlich sich in einem solchen Raum weiterentwickelt und auch zusammenlebt.
Ist das anstrengend? Sind das auch Konflikte, Peter, so Tourismus und Naturschutz? Oder hat sich das mittlerweile auch das Verständnis für Naturschutz bei Touristinnen und Touristen so etabliert, dass man eigentlich durchaus darauf Verständnis stößt?
Mensch, also es ist interessant. Wir sind eine Region mit ganz viel Tourismus, und das ist auch gut so, weil das ist der entscheidende Wirtschaftszweig, damit die Leute, die hier Arbeit und Brot und Einkommen haben, dass das auch funktioniert. Aber der Tourismus, Willem hat es ja angedeutet, der basiert ja ganz basal darauf, dass die Leute kommen hierher, die wollen, glaube ich, Freizeit haben, die wollen Urlaub haben, die wollen aber auch sauberes Wasser, klare Luft, Natur, Tiere, Pflanzen.
Also das einmal alles, ne?
Ja. Einfach alles, und zwar auch ohne Problembehaftung. Und deswegen ist es erstmal, sind wir auf derselben Linie. Das sind ja die Schutzziele, für die ich auch angestellt bin und sage, ja Mensch, Tiere, Pflanzen, das ist das, was einen Nationalpark ausmacht. Das wird auch gesucht. Das heißt, das Grundmotiv ist im Tourismus und im Naturschutz an dieser Stelle fast identisch. Nicht in jedem Einzelfall. So, das ist doch völlig klar sein, dass es nicht ein Gegeneinander geben kann. Weder von Seiten des Tourismus, hat Willem gerade gesagt, aber erst auch nicht von uns. Das heißt, die Partnerschaft mit den Touristikern, mit den touristischen Organisationen, am Ende aber auch mit den einzelnen Urlauberinnen und Urlaubern hier, das ist eigentlich immanent. Und das hat sich total positiv entwickelt. Das war nicht immer so in unserer Geschichte. Aber das ist jetzt wirklich durchgängig der Fall. Und dieses Partnerprogramm, er verbündet Institutionen rund um den Nationalpark in den Schutzzielen, in der Botschafterfunktion, aber auch in dem Bemühen des einzelnen Partners, in seinem Bereich so viel Nachhaltigkeit wie möglich auf den Weg zu bringen, so ein bisschen auch als Zukunftsvorsorge. Und da sind wir wirklich deutschlandweit ziemlich weit vorne, aber natürlich auch hier ganz konkret vor Ort auf der Insel, dass wir reden, ja, was sind denn die nächsten Entwicklungen, wie geht es da weiter, wie kommen wir mit den Fragen des Naturschutzes und oder des Miteinanders des Naturschutzes und des Tourismus zusammen, von der Wegeführung, Übersperrungen, Artenschutzmaßnahmen haben wir angesprochen. Also ganz viele Dinge, aber natürlich auch Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit. Auch das, da gibt es einen großen Markt, und obwohl wir, glaube ich, ein großes Angebot bei uns im Park haben, wissen wir, dass es immer noch mindestens potenziell einen Bedarf gibt, mehr Wattführungen, mehr Nationalparkbesuche, mehr Besuche im Nationalparkhaus hinzubekommen. Und das ist natürlich zu sehen, dass wir da immer auch weiterkommen müssen.
Also, Willem, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass ja auch bei den Touristen ja auch die Bedeutung des Wattenmeeres auch immer mehr, sag ich mal, im Kopf und auch im Herzen ankommt. Regelmäßig macht ihr auch neue Ausstellungen im Nationalparkhaus. Ich glaube, jetzt läuft auch gerade wieder was Neues an. Also man muss auch im Prinzip auch auf der Insel, nicht nur im Watt oder am Strand, dafür sorgen, dass Menschen das durchaus auch erleben oder das zu sehen bekommen, was sie vielleicht im Wattenmeer nicht so automatisch für sich erkennen. Was habt ihr denn gerade für eine Ausstellung jetzt im Nationalparkhaus laufen?
Die ganze Grundausstellung ist erneuert worden, also wirklich rundum erneuert. Es gibt auch einen großen Außenbereich jetzt. Also es lohnt sich wirklich mal reinzugehen. Es ist komplett durchthematisiert. Es ist eine ganz andere Art auch der Ausstellungsform, wie es die bisherigen Gäste vielleicht kennengelernt haben. Seit Anfang April kann man diese Ausstellung besichtigen, und ich kann jedem wirklich empfehlen, reinzugehen in unser Welterbezentrum oder im Volksmund auch besser bekannt als Nationalparkhaus, darf man aber nicht sagen.
Ja, ist okay. Ne? Aber
sonst gibt es einen auf dem Deckel von Frau Dr. Beers. Das war auch so ein Running Gag bei der
Herzliche
Eröffnung.
Grüße raus, genau.
Das hat also ein Wahnsinns Titel, ein solches Haus. Und am Ende des Tages haben wir aber ja Frau Beers auch schon im Podcast gehabt.
Ich weiß, genau.
Die ist ja auch sehr engagiert. Und das, was du sagst, dass sich die Menschen damit befassen möchten, zeigen ja auch die Besucherzahlen und auch das persönliche Kennenlernen über Ranger im Watt, das Leben dort, was ja, wie Peter so schön sagt, auf den zweiten Blick erst wirklich interessant ist, wenn man auch mal eine Gabel oder eine Schaufel mitnimmt und mal ein bisschen den Boden auflockert, was dann alles da rauskommt. Also das ist tatsächlich schon wirklich etwas, was die Menschen interessiert. Wir haben unglaublich viele Schulklassen auch auf der Insel, die also genau zu diesen Themen auch hier Exkursionen machen. Und insofern gibt es da eine große Nachfrage. Wir werden im Herbst vielleicht mal so am Rande auch eine Umfrage mal machen zum Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit und Tourismus ist ein riesiges Thema, auch etwas, was wir immer mit der Nationalparkverwaltung auch diskutieren. Und wir wollen herausfinden und mal differenzieren. Ich würde sagen, jeden, den man fragt, der würde immer sagen, klar, ich stehe für Nachhaltigkeit und finde ich auch ganz wichtig. Wir wollen einfach mal herausfinden, was ist denn der eigene Beitrag zu Nachhaltigkeit? Und erwarte ich Nachhaltigkeit eigentlich immer von anderen oder bin ich selber auch dabei? Na, also ich weiß nicht, ob wir mal drüber geredet haben. Ich habe ja mal auf den 7 ostfriesischen Inseln vorgeschlagen, dieses Singapur-Phänomen, keine Mülleimer aufzuhängen und im Grunde hohe Strafen zu verhängen, wenn man Müll in einen Naturraum wirft. Das ist sehr nachhaltig dort. Das funktioniert hundertprozentig dort. Das ist natürlich ein bisschen krass. Aber das Prinzip, immer mehr Mülleimer aufzuhängen, das muss man ja einfach auch mal sagen, hat sich ja nicht bewährt. Überall fliegt der Müll rum. Ich möchte einfach mal wissen von unseren Gästen, was sie tatsächlich für sich persönlich über Nachhaltigkeit denken und was sie persönlich auch dafür tun. Ich glaube, dass es da eine Schere gibt.
Das kann ich mir gut vorstellen, vor allen Dingen bei so einer Umfrage. Das wird Peter auch kennen, man muss ja ehrlich sein. Das heißt also, es reicht ja nicht irgendwie, ja, ich setze mich dafür ein, aber das ist ja auch eine Frage von Ehrlichkeit. Ist es tatsächlich so? Ohne dass man gleich mit einem schlechten Gewissen kommen muss. Aber das ist, glaube ich, der erste Schritt dahin, dann tatsächlich auch wirklich etwas dafür zu tun. Wir kommen trotzdem nochmal, weil Peter, das ist ja auch deine nicht nur Leidenschaft, sondern das ist auch studiert. Wir kommen nochmal zu einem Thema, wo wir jetzt gerade bei Nachhaltigkeit sind, dass Nachhaltigkeit natürlich auch Tierschutz ist. Und du schreibst, glaube ich, zumindest habe ich das irgendwo gelesen, an der roten Liste der Vögel in Deutschland. Was hat sich denn sozusagen wieder erholt? Und du hast ja vorhin auch schon einen Vogel genannt, wo du sagst, der ist nicht wiedergekommen, lag aber nicht an uns.
Ja, genau. Also tatsächlich schreiben wir ganz im Moment die Rote Liste der Vögel Deutschlands, die ein Gesamtbild über den Zustand der Avifauna, der Vogelwelt gibt. Wir haben, das habe ich ja eben angedeutet, ein riesiges Problem in der Kulturlandschaft, ein riesiges Problem. Also uns fehlen, und das ist gar nicht mal eine Sache der Roten Liste, wo die Besonderheiten hervorgehoben werden, sondern uns fehlt wirklich die ganz normale Masse der Vogelwelt. Und das geht immer weiter in das, was uns auch als, ich sag mal so, in unserer eigentlichen Umgebung immer umgeben hat, Rotkehlchen und Finken und so, geht das doch sehr weit rein, dass die Bestände zurückgehen. Wir können auf der anderen Seite auch natürlich sagen, gerade große Vögel, die man früher verfolgt hat, die man geschossen hat und so weiter, die kommen zurück. Da haben wir tolle Beispiele, der Seeadler, der Kranich, der Weißstorch sind so Beispiele, die früher ganz oben in der Liste waren, die wir alle mittlerweile erlassen konnten. Und dazwischen, und das ist also in den besonderen Lebensräumen, Moore, Heiden, Feuchtgebiete, Seen, da gibt es sehr gute Ansätze des Schutzes, aber das ist noch nicht hinreichend. Und auch an der Küste, auch wenn ich da sozusagen gegen mein eigenes Interesse sprechen muss, aber ist nicht alles Gold, was glänzt, weil wir natürlich mehr an der Küste, mehr als sonst, in einem international übergreifenden System leben. Und unsere Effekte, dann ist unser Nationalpark, obwohl er recht groß ist mit 350.000 Hektar, ist aber ja keine Insel der Glückseligkeit, sondern wir sind sehr stark abhängig von dem, was rundum passiert, sei es in der Arktis, wie eben schon angesprochen, aber auch sei es im Hinterland. Unsere Wiesenvögel geht es relativ besser, aber sind natürlich nur klitzekleine Bestände im Vergleich zu halb Norddeutschland, halb Niedersachsen, wie es vor wenigen Jahrzehnten noch der Fall war. Also auch da sehr differenziert. Aber im Ergebnis können wir sagen, dass etwa 40-45% der Vogelarten einfach auf der roten Liste ihr Zuhause haben, und das ist nicht gut.
Nationalpark hat natürlich auch eine Bedeutung. Also wenn ich überlege, man guckt auf der Welt rum, Kruger Nationalpark, andere Nationalparks weltweit, die haben Namen, wo du genau weißt, aha, das ist in Afrika, das ist in Asien, das ist in Südamerika, etc., etc. Vom Gefühl her, nur mein persönliches Gefühl, der Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer, natürlich auch die Parks in den Niederlanden oder Dänemark, die sich ja praktisch nahtlos anschließen. Warum haben die aus meiner Sicht jetzt nicht zumindest so diesen Klang, diesen Namen, diesen Hype, den man teilweise woanders sieht? Woran kann das liegen?
Also der Hauptgrund ist, fehlen die großen Tiere. Das ist, glaube ich, ein Hauptgrund. Krüger oder Kenia oder was auch immer, Westostafrika. Auch Yellowstone hat natürlich diese riesigen, großen, beeindruckenden Tiermengen. Das ist bei uns auf den zweiten Blick. Wir versuchen das dann mit den Zugvogeltagen, wir versuchen das mit den Schweinswaldtagen. Da kriegen wir große Resonanz, aber wir können natürlich da nicht gegen an. Das machen wir, ist völlig klar. Wir kommen auch nicht gegen der Rothirschbrunft aus dem Nationalpark Eifel gegen an. Das trifft den Menschen noch tiefer im Inneren. Aber das muss auch nicht. Ich glaube aber auch, hat damit zu tun, wir Menschen hier in Deutschland oder auch in den Wattenmeerländern sind viel zu wenig stolz auf diesen Raum. Ach, das ist hier Weltnaturerbe, genauso wie die Serengeti.
Richtig.
Und wir haben ja eine Weltbedeutung, und bei uns hängt es ab, wir haben gerade über den Zugvögel gesprochen, wenn das hier nicht funktioniert, dann funktioniert es auch in der Arktis und Afrika nicht. Das sind 10.000 Kilometer, das ist also wirklich eine Weltbedeutung. Und die UNESCO, die uns den Welterbetitel gegeben hat, der sagt nur zwei Begrifflichkeiten. Der Naturraum ist einzigartig, gibt es in dieser Qualität nur einmal auf der Welt, und ist außergewöhnlich, also nicht irgendwie normal, Durchschnitt, sondern außergewöhnlich. Und das ist ein ganz selten vergebenes Label und Siegel für Naturlandschaften. Und da sind wir eine davon. Mhm. Und auch das, klar, es überzeugt nicht. Wir haben ja nicht wie die Zebras rumlaufen. Aber wir haben vom Ansatz her genau dieselbe Bedeutung in der Natur. Und das müssen wir dann uns auch selber annehmen. Für viele Menschen, die hier wohnen, sei es, war ja immer so. Oder es ist irgendwie unspektakulär. Aber wenn man mal erlebt, wie es zum Beispiel im Herbst ist, bei dem ersten Herbststurm, wie sich die Landschaft hier vor unseren Augen wirklich in Windeseile verändert, das ist extrem spektakulär. Das ist auch wild, das ist feurig, das ist eine große Bedeutung. Und das muss man sich nur immer klar machen. Und das müssen wir auch, glaube ich, selbstbewusst noch stärker nach außen tragen, alle miteinander in der Region.
Das sagt Wilhelm ja auch, wir meine so bestimmte Sachen wie jetzt Weiße Düne. Wir haben beim letzten Mal, glaube ich, drüber gesprochen, dass sich Touristen, die vielleicht vor 2 Jahren hier waren und gesagt haben, ach, das ist ja toll hier. Ja, das hat sich jetzt gerade mal eben kurz verabschiedet. Andere Themen kommen natürlich auch noch rein. Aber Wilhelm, ist das so, dass die Menschen das einfach für so selbstverständlich nehmen? Ich fahre jetzt mal auf eine Insel und dann habe ich dieses Wattenmeer da. Es ist zwar Naturerbe, aber das ist einem gar nicht so bewusst, weil ich denke, es gibt ja diese schönen Filme, ich weiß gar nicht, wer sie gemacht hat, ob die vom NDR kommen oder sowas, das Wattenmeer von oben, wenn du da siehst, was sich da verändert, das ist ja nochmal ein komplett anderer Blick. Vielleicht liegt es ja auch daran, dass es einfach so eine flache Landschaft ist und wir sozusagen diese ganzen horizontalen Bewegungen nicht haben, sondern im Prinzip nur den flachen Horizont, der durch die Wellen mal so ein bisschen aufgebauscht wird.
Ja, die Inseln sind voller Dynamik. Peter hat das schon gesagt. Und das ist wirklich auch für jemanden, der hier lebt und damit auch bewusst umgeht, schon auch immer noch ein Naturphänomen. Also ich habe das ja mal beschrieben als Jogger, dass ich mir immer so Punkte am Inselende merke, wo ich also wieder zurück zum Ostheller komme oder so. Und das ist jedes Jahr, also man kann sich das nicht vorstellen. Also würde da nicht die ein oder andere Dall bestehen, also dann würde ich jedes Mal irgendwo anders rauskommen, weil sich also der Naturraum immer wieder so stark verändert. Wo ich noch so ein bisschen gedanklich dranhänge, ist eine Frage, warum ist eigentlich das Wattenmeer international nicht so bekannt, wie es eben andere Naturräume sind? Ich bin persönlich immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ein großer Bekanntheitsgrad bedeutet natürlich auch immer viel Neugier und viele Menschen, die so etwas sehen wollen. Auf der anderen Seite ist es natürlich die Chance für so einen Naturraum, auch eine wirklich überregionale, wichtige Bedeutung zu bekommen. Also ich glaube, es käme keiner auf die Idee, eines der also wirklich großen, bekannten Weltnaturerben in Frage zu stellen. Also man würde alles dafür tun, das zu erhalten. Also richtig. Egal, wie viele Menschen da kommen. Und ich finde das ja immer so witzig. Ich bin ja auch bekennender Podcast-Hörer von dem ein oder anderen Podcast. Und wenn dann immer so über Nachhaltigkeit gesprochen wird und dass man in die Naturräume nicht eindringen darf, aber wenn dann die ein oder andere bekannte Künstlerpersönlichkeit dann erzählt, wie also 3 Wochen irgendwo Gorilla-Watching gemacht hat und so weiter. Und das meine ich immer, dieser persönliche Nachhaltigkeitsgedanke. Ne? Oder Ludger, haben wir ja auch mal drüber gesprochen, ich sitze im Überseeflieger und bestelle mir mein nachhaltig veganes Essen, um mein schlechtes Gewissen zu beruhigen. Also das geht heute alles. Also jeder ist gerne mit dem Zeigefinger immer auf den anderen, ohne vielleicht aber auch tatsächliche Einbußen in seinem Lebensstil auch mal zu hinterfragen. Wo kann ich mich denn wiederfinden? Ich persönlich. Und das ist eben so ein zweischneidiges Schwert. Und ich würde mir manchmal mehr Internationalität wünschen, um den Bekanntheitsgrad dieses wichtigen Naturraumes also wirklich auch dem Raum zu geben, der ihm gebührt. Also das muss man einfach auch mal sagen.
Wie ist das, Peter? Du wolltest, setz gleich an, Peter. Also du hast einen Gedanken gehabt.
Ja, ich wollte nochmal, wir sind der Nationalpark, hat er diesem Jahr Geburtstag, wir sind 40 Jahre alt.
Richtig, da wäre ich auch noch drauf gekommen, aber jetzt sagst du schon.
Wunderbar. Ja, genau, weil es gerade auch dazu natürlich passt. Was hat so
Nationalpark? Herzlichen Glückwunsch erstmal, das muss man ja auch mal sagen.
Dankeschön. Geburtstag. Wir haben auch kräftig gefeiert, genau. Das gehört sich auch, das muss auch sein. So ein Nationalpark entsteht ja nicht aus dem Nichts, sondern entsteht mit viel Arbeit, auch mit viel Sorgen und viel Streit. Und das gibt's. Also hat es eine bewegte Geschichte, aber wenn dann nach 40 Jahren auch ganz viel zusammenkommt, positiv, wie wir das erlebt haben, sind wir total froh und dankbar. Aber das ist auch das Wichtigste, dass natürlich der Nationalpark den Naturraum auch nach 40 Jahren genauso erhalten ist, dass die Qualität einer Weltbedeutung da ist. Das war ja nicht selbstverständlich. Erstens hatte man damals ganz andere Ideen, Eindeichungen, Abdeichung, Industrie, ganz andere touristische Zielsetzungen, jetzt Windpark, die ganze Klimageschichte, die wäre viel näher an die Insel rangekommen. Ich glaube, da hätten wir alle drunter gelitten. Aber es ist natürlich auch viel, wir haben es gesprochen, in Bildung, Information, in Artenschutz und Forschung und anderen Dingen auch erreicht worden. Da sind wir ganz froh, bis hin, was wir eben angesprochen haben, ein großes Netzwerk an Unterstützern, wirklich ein ganz großes im Ehrenamt, in den Partnerschaften, im Hauptamt und in vielen anderen Kommunen und Institutionen der Region. Das macht natürlich viel Spaß, aber das ist auch wichtig. Das ist auch ein gesellschaftlicher Beitrag, frühzeitig und eine Grundlage auch, dass man sowas Besonderes A erkennt und B dann auch nachhaltig, in dem Sinne wirklich nachhaltig unter Schutz stellt und erhält.
Da sind wir ja schon bei einem Thema, weil man sieht es. Also als ich das letzte Mal auf Norderney war, es war zwar ganz in der Ferne, aber man konnte zumindest offshore so ein bisschen erkennen. Also du hast ja gerade gesagt, dass es eigentlich ursprünglich ein bisschen näher an die Inseln ran sollte. Jetzt ist es ein bisschen weiter raus. Näher war vielleicht das Argument, okay, wegen der Leitung, dann muss man nicht so viel buddeln und so weiter. Jetzt sind wir aber mit diesen Offshore-Windparks draußen. Der Strom muss aber irgendwie an Land. Und das betrifft vor allen Dingen auch Norderney, weil es gibt ja sozusagen, man kann ja nicht alles immer um die Inseln drumherum legen, sondern ich sag mal so, Norderney wird an der Stelle irgendwie untertunnelt. Wie ist das denn auch mit der Philosophie von Nationalpark zu vereinbaren? Weil wir erleben auch gerade in Zeiten, wo jetzt Energiekrise ist, dass man doch versucht, das eine oder andere Gasfeld vielleicht dann doch anzuzapfen, was in Küstennähe liegt etc. etc. Ist dann so ein bisschen so die Notwendigkeit auf der einen Seite, wenn wir Naturschutz wollen und auch Nachhaltigkeit wollen und auch grüne Energie wollen, müssen wir das eine oder andere in Kauf nehmen? Wie stehst du dazu?
Also das ist zweischneidig im wahrsten Sinne des Wortes. Das größte Problem langfristig für das Wattenmeer ist der Klimawandel.
Ja.
Weil wenn das Meer weiter ansteigt und noch beschleunigt ansteigt, kommt irgendwann ein Punkt, wo die Watten nicht mitwachsen können. Alles, was wir an Ökologie besprochen haben, was an diesen Besonderheiten, den 100.000 Schlickkrebsen, die leben davon, frei zu fallen. Die sind angepasst an diese Qualität des Lebensraums. Wenn das verloren geht, das Wasser buchstäblich absäuft, brauchen wir uns über Weltnaturerbe keine Gedanken mehr machen. Dann haben wir es verspielt.
Kaputt gemacht, verspielt für immer.
Deswegen, Klimaschutz ist eine erste Pflicht, um das Wattenmeer zu retten. Die Energiewende, das Kabel auf, über und unter Norderney zu verlegen, hat im Nationalpark erstmal gar nichts zu tun. Das darf man auch nicht sagen. Kein Nationalparkleiter kommt auf die Idee, ja, wir bauen mal so ein Kabel da quer durch. Wir haben ja anfangs noch offene Verlegeweise, alles Mögliche gehabt. Ich sage immer, das ist der Preis. Der Preis, den der Nationalpark und das Weltnaturerbe zu zahlen hat, um Klimaschutz mit zu unterstützen. Wir wissen alle, wie die Verhältnisse sind und dass wir die Welt natürlich nicht retten, aber es ist ein wesentlicher Beitrag in Deutschland. Ich kenne auch keinen, der in Deutschland von Energiewende spricht und nicht über Offshore-Wind zum Beispiel nachdenkt. Die gibt es meines Wissens nicht. Bei Gas ist das was ganz anderes, aber was wir in Offshore-Wind haben. Insofern versuchen wir, die Eingriffe zu minimieren, den Eingriff auch zu konzentrieren. Wir können nicht die Kabel zwischen die Inseln legen. Das ist aus hydrologischer Sicht, wir haben über die Dynamik, die Veränderung, dass wir das ja nicht beeinflussen wollen, wie die Strömung, wie der Sand, wie die Vegetation sich verteilt. Das wollen wir erhalten. Also können wir da aber auch kein Kabel durchlegen. Insofern ist das natürlich ein Kompromiss. Das ist ein Norderney zahlte einen Preis seit vielen Jahren, seit 20 Jahren jetzt. Auch das darf man nicht vergessen. Ganz klasse. Das ist für die deutsche Energiewende ein ganz wesentlicher Punkt. Aber es ist ein Preis für die Insel, für den Tourismus, für den Naturschutz, für alle Beteiligten. Auch das dürfen wir nicht wegkriegen. Wir versuchen, aus der Nationalparksicht versuchen wir, über Ausgleichsmaßnahmen, über Verbesserungsmaßnahmen etwas wieder gut zu machen. Ob uns das am Ende gelingt, das können wir heute noch gar nicht sagen, aber das ist zumindest ein Versuch. Vielleicht so.
Vielleicht so.
Ja.
Willem, es gibt natürlich eine Meinung, es gibt viele Meinungen dazu. Wir sind ja im Zeitalter, wo jeder eine Meinung hat und sie auch offen kundtut. Peter hat vorhin gesagt, also dass Norderney auch einen gewissen Preis zahlt. Wie steht Politik dazu? Wie steht die Landesregierung dazu? Wie stehen die Insulanerinnen und Insulaner dazu, dass das eben Norderney besonders betrifft?
Ja, also wie Peter so schön sagt, es ist keine Nationalparkangelegenheit. Also keiner würde auf die Idee kommen, unter einem Nationalpark jetzt Verrohrungen zu legen. Im Tourismus würde man auch nicht auf die Idee kommen.
Wollte ich gerade sagen, das ist nicht schön.
Zumal ja auch unsere Außenstrände davon sehr eingeschränkt seit Jahren betroffen sind. Das muss man sagen, auch große Baustellen in der Mitte der Insel. Und ich sag mal so, wir haben das ertragen und getragen, auch unsere Gäste. Wir haben hier sehr viel Aufklärungsarbeit betrieben. Das ist immer wichtig zu kommunizieren, damit man weiß, um was es geht. Und wir stehen auch dazu, unseren Beitrag zu leisten. Aber ich denke, man muss natürlich auch schauen, dass man die Menschen auch mitnimmt und dass Versprechen auch eingelöst werden. Man hat uns gesagt, also wenn jetzt die letzten Verrohrungen, also wir sind jetzt sozusagen in den Endzügen, abgeschlossen sind, dann habt ihr erstmal Ruhe auf Norderney. Wir haben ja jetzt, hatte ich ja auch schon gesagt, vor kurzem dann die Hiobsbotschaft erhalten, dass es dann noch eine Wasserstoffanlage unterhalb der Insel, also eine Verrohrung dafür geben soll, eine Durchleitung. Also das sind dann schon so Sachen, wo man dann aufpassen muss, dass es dann nicht irgendwann anfängt zu kippen in der Geduld. Also wie gesagt, über 20 Jahre, eigentlich schon mit Projektierung und allem drum und dran, sind es fast schon 30 Jahre, die Insel sich mit diesem Thema befasst. Und ich glaube, was wir uns niemals vorwerfen lassen können, dass wir als Insel diesbezüglich und auch die Nationalparkverwaltung ihren Beitrag nicht geleistet haben. Also wir werden damit nicht die Welt retten, aber Kleinvieh macht ja auch Mist, sagt man immer so. Und wenn keiner anfängt, dann geht es auch nicht los. Und insofern ja, war es irgendwo auch ein Stück weit immer eine Zumutung für viele Seiten. Aber man muss immer das Große und Ganze, und da hat Peter vollkommen recht, vor Augen haben, was nützt uns das Ganze, wenn wir hier beim Klima keinen Change erreichen, dann wird für alle brenzlig.
Nochmal vielleicht zu dir, Peter. Du bist natürlich auch in der, sag ich mal, Verwaltungsverantwortung. Das heißt, du kannst ja nicht nur als Naturschützer entscheiden, welche Maßnahmen jetzt dein Betrieb trifft sozusagen. Da werden wahrscheinlich andere Sachen auch ein bisschen mehr im Fokus. Wie sehr muss man sich in Teilen dann auch verbiegen? Oder sagen wir mal so, wie stark ist die Gratwanderung in so einer Position, in der du gerade bist, so auf alle Leute einzuwirken? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass egal wie du es machst, ja von bestimmten Seiten immer wieder Gegenwind kommt. Die einen sagen zu viel Natur, die anderen sagen zu wenig Natur. Wie hält man das aus?
Das ist unser Alltagsgeschäft. Ich bin lange dabei.
Ja.
Das ist tatsächlich so, jeder kann Naturschutz. Ne? Jeder.
Ja.
Das stimmt natürlich nicht. Also wir haben mit großen und mit kleinen, täglich mit großen, mit kleinen Fragen daran zu tun.
Mhm.
Hier den Kompromiss zu finden und auf die Gratwanderung hinzukriegen, das ist tatsächlich eine Herausforderung. Das ist ganz klar. Deswegen auch so eine große Frage. Es ist wirklich eine Belastung für unseren Nationalpark. Diese ganze Energiegeschichte ist eine echte Belastung in der Öffentlichkeit, im Arbeitsablauf, in den Kompromissfindungen, in den Auseinandersetzungen oder Diskussion mit den Firmen und so weiter, zwischen Professionalität und sehr banaler, allgemeiner Meinungsmache, sage ich jetzt mal. Da haben wir alles dabei. Das muss man auch üben und das muss man natürlich ein Stückchen auch mitbringen. Und man braucht auch ein dickes Fell. Wenn man mit allen Anwürfen, die man hat, immer mit nach Hause nimmt, das ist, glaube ich, keine gute Lösung für die Zukunft.
Ist auch nicht gesund, glaube ich.
Nee, und es ist nicht gesund, aber es ist, das ist so eine abstraktere Ebene, dass man drauf guckt, was passiert hier eigentlich. Die unmittelbaren Angriffe sind in ganz kleinen Fragen, wo man eigentlich sagt, nee, das kann ja wohl nicht sein, dass wir uns hier oben jetzt streiten, aber das ist dann so, da sind diese Konflikte, sind dann sehr personalisiert und sehr aggressiv, oft, manchmal nicht oft, manchmal ausgetragen. Da muss man schön selber eine Strategie der seelischen Hygiene fahren. Sonst ist man aber im Naturschutz falsch. Am Ende ist Naturschutz etwas, wir müssen unsere Stimme erheben, unser Wissen einbringen für eine Sache, die selbst keine Stimme hat. Es gibt es. Bei Menschen gibt es das immer von allen Seiten, bei der Natur gibt es das nicht. Das heißt, das ist unsere Verantwortung und die spüren wir auch tatsächlich. Die versuchen wir wahrzunehmen, aber es ist nicht immer einfach.
Man sagt ja immer Lage, Lage, Lage. Hat Norderney jetzt an der Stelle Pech, dass es sozusagen mehr oder weniger in der Mitte der ostfriesischen Insel liegt, dass jetzt genau Norderney es trifft mit den Durchleitungen? Oder an welchen Gründen hat es gelegen? Oder wer entscheidet das überhaupt? Nee, da waren wir schon mal, hat gut geklappt. Die waren ganz kooperativ. Machen wir noch mal die nächste Rutsche.
Also über die Jahre hinweg, Willem hat gesagt, von den 20, 25, 30 Jahren.
Ja, das ist schon eine lange Zeit. Ne?
Und das ist sehr genau geguckt worden, was ist unterm Strich von allen Einflüssen auf den Naturraum, wo ist der geringste Einfluss?
Mhm.
Das nehme ich auch allen, die im Laufe der Jahre da beteiligt waren, wirklich sehr ab. Und auch wir bei der Aquaduktus, also bei der Wasserstoffleitung, haben wir jetzt auch gesagt, es gibt im Moment nichts anderes, was uns einfällt, alles andere ist mit höherem Aufwand verbunden, wo wir dann auch sagen, wir haben im Moment für diese Frage noch keine Alternative zu Norderney. Das ist, wird hier nicht gut aufgenommen, kann ich sehr gut verstehen, aber das entspricht der fachlichen Meinung der Nationalpark und auch der anderen. Die Entscheidungen werden als Raumordnungsentscheidungen getroffen durch das Land Niedersachsen. Hier die Raumordnungsverwaltung sind auch nicht wir, weil die Raumordnung sehr stark alle möglichen verschiedenen Aspekte nebeneinander legt und dann daraus eine Entscheidung ableitet. Wir haben natürlich ein relativ starkes Gesetz, glücklicherweise 40 Jahre das Nationalparkgesetz, auch europarechtliche Regelungen, die uns dann auch uns alle, einen starken Schutz für den Naturraum mitgeben, aber das wird natürlich in die Waagschale geworfen. Und wir haben auch nicht nur Norderney, es ist ja jetzt bald rum angefangen mit Kabeln und es wird auf Langehoch anfangen. Und wir haben auch Kabel nahe der großen Flussläufe, an der Ems zum Beispiel. Aber keiner von uns will, dass so ein Kabel durch irgendeinen Transporter oder irgendein Schiff aufgeschlitzt wird. Das können wir auch nicht wollen. Wir haben auch über die Jahre hinweg immer wieder schwere Havarien, Halbhavarien, brennende Schiffe, kaputte Containerschiffe. Dann ist aber wirklich ja die Hölle los. Nämlich wenn ein so Ding wirklich bei uns schief geht, dann sind wir alle nicht im selben Boot,
betroffen.
Wirklich alle betroffen. Und deswegen müssen wir diese Art Abwägung auch zwischen den Großen und den Risiken, die es natürlich in einem Raum wie unserem gibt, einfach gibt. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind Küste, weltweit ist Küste unter Druck, in allen möglichen Belangen. Da ist hier Tourismus wirklich der weicheste Faktor, den man sich vorstellen kann. Wir sind auch in Afrika unterwegs, was da an Fischerei passiert, was aber auch an Industrie passiert und was auch an Umweltverschmutzung dort sichtbar ist. Da leben wir wirklich glücklicherweise auf einer wunderbaren Insel.
Wir haben aber das Problem, dass zumindest hat sich das in den letzten Monaten ja sehr stark aufgewölbt, also was die Energie betrifft. Also irgendwann waren es die russischen Schattentanker, die dann halt durch die Ostsee gebügelt sind und mit schleifender Kette Glasfaserkabel kaputt gemacht haben. Wir kommen immer mehr in einen hybriden Krieg hinein. Auch jetzt gerade bei den Energieengpässen, die wir haben, wo dann immer geguckt wird, wo kommen wir noch was anderes herkriegen. Das heißt also, sind wir da im Prinzip gut darauf vorbereitet, indem wir gerade so Offshore machen, indem wir die Leitungen so verlegen, dass wir möglichst unsere eigenen Küsten schützen können?
Ja, also zumindest was Norddeutschland betrifft, ja, und was die Nordsee betrifft. Also
Dänemark ist, glaube ich, auch relativ weit. Ne?
Ja, ja, wir können ja nur für unsere Region da sprechen. Also das ist auch das, was unseren Gästen am meisten verinnerlicht wird. Also dass wir sagen, also ihr profitiert 1:1 davon. Also dieser Strom, der hier durchgeleitet wird, diese Energie, die geht nach Mittel- und nach Süddeutschland. Umso erstaunter bin ich manchmal zu lesen oder auch zu hören in den Tagesthemen oder in der Tagesschau, dass es dann so viele Probleme über Durchleitungsgenehmigungen am Festland gibt. Also da sage ich dann immer, was sollen wir denn als Inseln noch sagen? Mhm. Also ja, wir nehmen das hier alles auf uns und dann gibt es Probleme, also die Durchleitung von regenerativer Energie, also durchs Land zu leiten. Und Bayern ist da ja auch ganz groß drin, also kommen selbst ihren Verpflichtungen nicht nach, aber dann auch den Durchleitungen, da gibt es dann auch Schwierigkeiten. Also da muss man schon sagen, da würde ich mir auch manchmal mehr gemeinschaftliche Verantwortung wünschen. Und du fragtest gerade, wie kommt das so an bei uns in der Region? Auch das ist durchaus ein Thema, wo man sagt, also wir leben mit diesen Einschränkungen, profitieren aber so gut wie gar nicht davon, weil eben die Energie ins Land reingeht und wir gar nicht so viel davon sehen. Und am Ende des Tages ja dann auch noch die Schwierigkeiten sehen, was Durchleitungsprobleme und so weiter und auch die Verpflichtung von erneuerbaren und regenerativen Energien, also von gerade von Windenergie, das ja auch Binnenland stattfinden kann und nicht nur im Norden. Also ich meine, mal ganz ehrlich, Ludger, du selber lebst im norddeutschen Raum. Also man hat schon den Eindruck, man fährt mittlerweile durch eine komplett verspargelte Landschaft.
Richtig.
Und je weiter man Richtung Mittel- Norden und Süddeutschland kommt,
ist gar nichts mehr. Stimmt,
dann hört das auf, weil alle sich von ihrem Landschaftsbild dann irgendwie eingeschränkt fühlen. Und das finde ich nicht richtig. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber da gelten dann auf einmal andere Gesetze oder andere Meinungen und das finde ich, also das finden hier viele einfach nicht in Ordnung. Mhm.
Peter, du bist jetzt lange im Geschäft. Da hat sich eine Menge getan. Wir sind ja, sage ich mal, wenn ich jetzt die letzten Zahlen richtig interpretiert habe, sind wir bei der, sage ich mal, Abdeckung durch regenerative Energien beim Strom bei ungefähr 50%. Einigen sagen 47, die anderen sagen 55. Aber das ist ja auch eine Tendenz, auch gerade vor dem Hintergrund der steigenden Rohstoffpreise, wahrscheinlich auch eine Energie, die wir jetzt auch brauchen, wo der Druck jetzt so groß ist, dass die Leute es in ihrem eigenen Portemonnaie merken, dass wenn sie eben mehr auf regenerative Energien gehen, dass sie mehr davon haben. Braucht es so einen Druck, dass die Leute sagen, okay, ich glaube, wir sollten doch ein bisschen umdenken?
Also ganz offenkundig, wir leben ja hier in der Landschaft, wo Windkraftanlagen mitentwickelt worden sind vor,
quasi,
wann war das, 40, 50 Jahren, da sind die Investoren belächelt worden und ausgelacht worden, Jahrzehnte, jahrelang oder bis über 10 Jahre lang. Und ich würde auch sagen, wir nehmen hier wirklich ein Stück deutschlandweiter Verantwortung wahr. Wir gehen da in die richtige Richtung, wir gehen auch nicht immer in die richtige Richtung. Das ist meine Meinung, was jetzt Gas und Fracking und was es alles auch noch gibt, das passt ja nicht dazu. Also hier ist der ganz klare Fokus hier auf regenerative Energien, Windkraft an Land, Windkraft auf See und die Durchleitung und der Rest auch. Ich sehe auch diese deutschlandweite Heterogenität, sage ich mal ganz vorsichtig. Aber wir sind noch nicht am Ende und ich habe auch keine Idee, wie das in Summe mal aussehen, wenn wir wirklich die Industrie auch unter Wasserstoff oder anderen energetischen Quellen versorgen wollen. Da bin ich auch zu wenig Techniker. Aber für uns als Nationalpark, als Naturraum, das ist schon ein hoher Preis, von dem wir auch hoffentlich durch die Baumaßnahmen runterkommen, aber natürlich nicht durch die Durchleitung.
Ja, klar.
Das ist sicher so. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es irgendwie technologische Änderungen gibt, dass viel mehr noch auf See passiert, dass wir die Gesamtmenge an durchzuleitenden, also an Leitungsinfrastruktur stagniert oder geringer wird sogar. Das muss man sehen. Ich denke, da ist auch technologisch, weil es sich ja jetzt auch rentiert und weil auch ganze nationale Wirtschaften davon abhängen, ist ja noch, wird da sicherlich noch das eine oder andere weiterentwickelt werden. Aber ich kann das nicht prognostizieren.
Thema ist ja auch eine Sache der Speicherung, wenn man das irgendwann mal so hinkriegt,
dass klar,
man die erzeugte Energie nicht in die Düne leiten muss, sondern dass dann auch irgendwelche Speicher da sind. Wir kommen jetzt zum Schluss nochmal so ein bisschen drauf. Da möchte ich nochmal ein bisschen persönlich werden. Peter, du bist ja noch viel an der Küste unterwegs. Hast du ein Lieblingsort, hast du eine Lieblingsinsel, hast du ein Lieblingsgebiet, wo du sagst, da bin ich besonders gerne, weil?
Also wir haben ja jetzt viel Zeit, weil ich ja alle Inseln betreue hier. Also ich kann hier natürlich nicht Norderney hervorheben. Nein, ich habe mehrere Lieblingsorte, aber keinen.
Du darfst ruhig Norderney hervorheben.
Ja, genau.
Sagt der Kurdirektor.
Also ich bin emotional gebunden an eine natürliche Landschaft aus der Vogelwelt betrachtet, das kann ich schon sagen. Der Norderney Ostheller bietet das alles in emotionaler und in fachlicher Tiefe. Also das ist wirklich ein Ort, der ist sensationell aus der Sicht des Weltnaturerbes. Wenn man irgendeinem erzählt, dass das auf Norderney ist, dann glauben die das nicht, weil Norderney mit ganz anderen Dingen auch assoziiert wird. Ja. Dann sage ich, ja, ist richtig, schön und gut. Es ist städtische Insel mit viel gutem Tourismus, aber eben auch eine ganz tolle Natur. Aber das finden wir natürlich auch, wenn ich an die Nachbarinsel, darf man ja immer nicht so ansprechen, die Kalfarmerspitze oder die Bildplatte von Jüst ist auch sensationell. Oder das Hohe Hörn von Baltrum. Es sind oft aus der Naturperspektive die Räume, die wirklich sich selbst entfalten können, wo man nicht weiß, wie sie aussehen. Und diese Orte, die sind dann auch von Artenvielfalt beseelt und belebt. Und das finde ich natürlich fantastisch.
Gibt es auch noch andere Ziele, wo du sagst, okay, das ist auf der einen Seite ja eine Traumlandschaft, die ich hier betreuen darf. Nicht immer ganz einfach, wie wir vorhin von dir gehört haben, das auch umzusetzen oder auch die richtigen Zielrichtungen vorzugeben, beziehungsweise das alles so zu gestalten, wie man es persönlich gerne möchte. Hast du denn noch andere Ziele? Du hast ja vorhin schon mal angesprochen, ihr seid doch mal in Afrika und so weiter, um euch das da anzugucken. Haben wir es da im Norden noch gut?
Ja, es ist sehr schwierig, weil man kann es ja nicht so vergleichen. Also wir haben eine Kooperation mit Westafrika, mit Gambia, mit den Naturschutzkollegen dort und haben auch ein Schutzgebiet eingerichtet, weil wir einfach dieselben Vögel sozusagen auf dem Zugweg haben und wir diese Initiative sehr unterstützen, die auch ungeheuer kollegial und freundschaftlich da sich entwickelt hat, was wirklich sehr schön ist. Und das geht vom Minister bis zu den Dorfgemeinschaften, mit denen wir dort sehr intensiv zusammenarbeiten. Das ist sehr bereichernd, weil es einfach ein völlig anderes Lebensgefühl, eine völlig andere Einbindung von Menschen und menschlicher Gesellschaft in Natur bedeutet. Und viele Probleme, die uns hier im Alltag entgegengeworfen werden, sich einfach durch diese andere Blickrichtung nicht nur relativieren, sondern negieren. Und das tut sehr gut. Da sind wir leben ja nach wie vor sehr, sehr gut in unserer Gesellschaft, hier in unserem wirtschaftlichen Umfeld. Da gibt es ganz andere Regionen, das sehen wir dann. Das tut uns auch gut, und auch ein bisschen demütig zu werden und ein bisschen zu reflektiert zu werden und nicht einmal sagen, was hier steht, ist der Nabel der Welt. Und auf der anderen Seite in der Arktis, wo wir auch aktiv waren, aber seit dem russischen Krieg auch nicht mehr sein können. Es ist ja im Wesentlichen in Sibirien, ist ja Russland. Wir aber ja wissen, dass der Klimawandel dort in einer noch doppelt so hohen Intensität zuschlägt, was die Biologie der Vögel, der Zugvögel total durcheinander bringt und wir nicht wissen, wie sich da wer anpassen soll. Also insofern, allein der Vogelzugweg gibt andere Einblicke mit sehr unterschiedlichen Einflusssphären und Arten zu arbeiten. Das ist natürlich eine ungeheure Bereicherung. Mhm.
Wilhelm, ich meine, erstmal Glückwunsch zur Rezertifizierung, dass ihr weiter dabei bleibt. Ich glaube, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich meine auch Hotels oder andere Einrichtungen können sich tatsächlich auch daran beteiligen. Das heißt, es ist nicht an eine Gemeinde gebunden oder an eine Insel gebunden, sondern da kann im Prinzip ja jeder mitmachen. Ne? Also ihr seid jetzt schon von Anfang an dabei. Wie siehst du denn aus deiner Sicht, und wir haben ja Peter heute hier auch die Zukunft, wir haben jetzt 40 Jahre, haben wir Niedersächsisches Wattenmeer als Weltkultur bzw. Naturerbe oder Welterbe allgemein. Wie sieht denn die nächsten 40 Jahre, oder sagen wir mal die nächsten 10 Jahre, was würdest du sagen, aus deinem was du jetzt bisher so mitbekommst aus allem, weil du auch sehr nah dran bist.
Ja, ich durfte ja bei der großen Party mitmachen in Wilhelmshaven. Also es war wirklich ein rauschendes Nationalparkfest, das muss ich einfach mal sagen. Und da ist mir auch nochmal bewusst geworden, also wie viel eigentlich in den 40 Jahren passiert ist. Also ich glaube schon, dass es eine deutlich größere Sensibilität für dieses Thema gibt. Ich glaube, dass man auch sehr viel, nein, ich weiß, dass man sehr viel erreicht hat. Und diese Partnerschaften, die du gerade nochmal angesprochen hast, haben einfach auch dazu geführt, dass man zusammen an einem Tisch sitzt und füreinander auch Verständnis entwickelt. Also auch für diese Gegensätze, die wir jetzt auch hinlänglich angesprochen haben.
Haben wir gesprochen, genau, richtig.
Und auch für unser Einwerben, dass der Mensch auch ein Teil dieses Naturraumes selber sein soll. Und dieser Naturraum soll ja auch erfahrbar sein. Und vielleicht mal als Beispiel, also wo wir besonders mit der Nationalparkverwaltung, also auch mit Peter Südbeck und seinem Team zusammengewachsen sind, sind die Talasso-Plattformen. Also die haben wir von hinten bis vorne gemeinsam projektiert. Und da hat Peter Südbeck auch gesagt, uns ist das wichtig, dass die Menschen in den Nationalpark reinkommen, aber gelenkt und geleitet. Wir können die nicht einfach sich selbst überlassen. Es geht darum, aufzuklären, Aufklärungsarbeit zu betreiben und den Menschen einen Weg aufzuzeigen, wie sie eben auch nachhaltig sich in so einem Raum bewegen können und wir den auch für unsere Gäste dann erlebbar machen. Und das sind wertvolle Erfahrungen, die wir dort haben. Und ich bin mir sicher, dass wir viele Dinge weiterentwickeln können. Ich bin mir auch sicher, nicht vielleicht wir in persona, aber dass es auch ein 80-jähriges Jubiläum geben wird. Und ich hoffe, dass ich zum 50. noch eingeladen werde, Peter.
Ich möchte auch dabei sein. Okay, aber haben wir noch irgendwas vergessen, Peter? Wo du sagst, da können wir noch einmal ein kurzes Schlaglicht drauf werfen.
Naja, ich wollte gerne noch die, weil das so ein schönes Beispiel von Norderney ist, die den Strandbrüterschutz ansprechen. Das ist wirklich toll. Wir haben ja den Sandregenpfeifer, den Seerregenpfeifer, die Zwergsichtschwalbe, drei vom Aussterben bedrohte Vogelarten auf den Stränden, die intensive Pflege brauchen, Hilfe brauchen, Unterstützung und Artenschutz brauchen, weil sie natürlich eben auf dem offenen Strand brüten und die Gäste, die hier in großer Zahl sind, das ja gar nicht sehen können, die müssen hingeführt werden. Das heißt, mit einem kombinierten Ansatz, soll ich mal sagen, an Schutz, Absperrung durch unsere Rangerin hier auf der Insel, ganz toll, und Information führt das dazu, dass die Gäste einfach sagen, ja klasse, natürlich wollen wir da nicht hinlaufen, wenn wir wissen, wo der Sandregenpfeifer sitzt oder wo die Zwergsichtschwalbe sitzt. Wunderbar, hat gefunktioniert und zwar auf allen Inseln und auch ganz speziell hier am Weststrand, also eigentlich da, wo die Natur am weitesten von den wirklich natürlichen Bereichen der Insel, nämlich im Osten, entfernt ist, haben wir durch eine sogenannte Strandinsel, das ist eine Ausgleichsmaßnahme, die wir mit dem Staatsbad zusammen entwickelt haben, sofort den Sandregenpfeifer mittendrin gehabt. Also ein wunderbares kleines Zeichen. Der Sandregenpfeifer, Strandvogel, den könnten wir in der roten Liste jetzt runterstufen, tatsächlich. Und das können wir tatsächlich auf die Arbeit, diese Arbeit im Nationalpark Niedersächsisch-Brandmeer zurückführen. Und das ist natürlich eine tolle Geschichte, sowohl zum Miteinander von Tourismus und Naturschutz, aber eben auch in der überregionalen Strahlkraft. Also das finde ich schon ganz nett, das wollte ich noch gerne loswerden.
Das ist übrigens ein ganz tolles Erlebnis, Ludger, zu dem ich dich mal einladen werde. Ja, ich bin in den letzten zwei Jahren jeweils mit der Rangerin los gewesen und habe mir dieses Phänomen des Sandregenpfeifers auch mal angeschaut. Der ist, wenn der gebrütet ist, so klein und der ist wirklich sandfarben. Und selbst mit dem Fernglas, also musst du so konzentriert schauen. Also es ist wirklich ein Naturphänomen. Also das hat mich richtig berührt. Und wenn man dann irgendwann mal den Blick dafür entwickelt hat, also dann wird es richtig spannend. Auf einmal entdeckt man überall dieses kleine Gekrabbel und dieses Gewusel. Und darum muss das auch abgesperrt werden. Das ist ja häufig auch gar keine Boshaftigkeit von Menschen. Richtig. Wir haben ganz oft über die Heuler, die mal am Strand liegen, gesprochen. Da kommt dann sofort Mitleid und dieser arme kleine Seehund, diese kleine Robbe, die da liegt, die muss doch gerettet werden und so weiter. Ist ein völliges Selbstverständnis, dass man so denkt. Und das, was man nicht sieht, das kann man auch nicht schützen. Und insofern laufen die Leute dann rum, wenn solche Areale nicht abgesperrt sind und schaden dann einem solchen Raum, ohne es zu wissen. Also keiner geht ja vorsätzlich in so einen Raum rein, wenn er das nicht weiß. Und insofern, da schließt sich der Kreis, ist Information einfach total wichtig.
War heute sehr informativ, wie ich fand. Hätte man auch noch länger drüber schnacken können. Vielleicht wiederholen wir das Ganze nochmal. Aber erstmal Dankeschön, Peter, dass du bei uns bist, dass du uns so ein bisschen was erzählt hast, dass wir das auch ein bisschen mehr vielleicht auch nicht nur global, aber auch vor Ort einschätzen können, was für Schätze im wahrsten Sinne des Wortes wir tatsächlich hier auf den ostfriesischen Inseln und im Wattenmeer haben. Und Wilhelm, ich denke, das ist wieder mal ein ganz neuer Blick und vielleicht ist da auch eine Sensibilisierung jetzt da für die Menschen, die als Touristinnen und Touristen hier nach Norderney kommen, die das gehört haben und sagen, ey, das ist ja interessant, wusste ich so noch gar nicht. Und gerade mit diesen Vögeln, warum da so Bereiche abgesperrt sind, jetzt habe ich es verstanden. Also ich glaube schon, dass es dann auch eine Sensibilität vielleicht dann auslöst für die Menschen, die hier im Naturraum Wattenmeer leben. Herzlichen Dank. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal wieder ein spannendes Thema. Ich sage erstmal Hey Norderney und danke Peter, komm bald wieder.
Tschüss, danke auch. Ja, ich sage auch danke Peter, dass du uns in deine Welt mitgenommen hast und wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern eine gute Zeit. Kommen Sie nach Norderney, vielleicht zu einer Wattwanderung oder besuchen Sie die neue Ausstellung in unserem Welterbezentrum oder Nationalpark aus, wie immer Sie das nennen möchten. Hauptsache, Sie kommen und liebe Grüße und Hey Norderney.
Hey Norderney. Tidentalk mit Wilhelm Loth und Ludger Abeln.